Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ich glaube, ich kann sogar noch ein gutes neues Jahr wünschen, ne? Das ist noch okay. Wir sind noch im Januar, also ein gutes neues Jahr, dass Gott mit euch ist an den guten Tagen, dass er an den guten Tagen mit euch singt und tanzt und jubelt, dass er an den schwierigen Tagen euch durchbegleitet und an den ganz traurigen Tagen euch tröstet. Jawohl. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Jahreslosung für dieses Jahr. Als ich die im Herbst gelesen habe, das erste Mal, da bin ich ziemlich unwirsch geworden. Schon wieder so eine Aufforderung. Schon wieder etwas, was ich tun kann, muss, nicht kann, sondern muss. Und dann auch zu wissen, also ich wusste schon im Herbst letzten Jahres, dass ich das Klassenziel 2021 nicht erreichen werde. Sind mir doch meine ganzen unbarmherzigen Gedanken, Taten oder Nicht-Taten deutlich präsent. Also da war ich echt so ein bisschen, oh, seid barmherzig, das kann jeder andere, aber ich mit Sicherheit nicht. Dann habe ich mich aber mal dran gemacht und habe aufmerksam gelesen und festgestellt, das ist ja ein zweigeteilter Satz. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Für mich habe ich gedacht, okay, ich setze das jetzt mal für mich ganz frei, künstlerische Freiheit über. Sei barmherzig, weil dein Vater barmherzig ist. Und schwupp war das ganz anders. Das entspricht nämlich so dem biblischen Gesamtzeugnis. Es gibt immer erst Gottes Zuspruch und dann sein Anspruch. Immer ist es zuerst so, Gott liebt dich und dann sagt er, jetzt geh los und liebe. Gott ist gnädig zu dir und dann sagt er, geh los und sei gnädig. Immer, immer, immer in dieser Reihenfolge. Und da wir ja im Moment viel Zeit haben, weil wir weder ins Kino noch auf Partys gehen können, empfehle ich euch mal den Epheserbrief zu lesen. Der hat 6 Kapitel. Und die ersten 3 Kapitel erzählt Paulus, was Gott in Jesus Christus alles für uns getan hat, wie gut Gott zu uns ist. Und erst dann kommt er dazu, zu den sogenannten Haustafeln, die ja bei uns oftmals doch sehr hoch hängen. Also zunächst einmal, Gott ist barmherzig. Und erst dann sollen wir barmherzig sein. Nun ist es ja so, bei vielen Menschen, Christen wie auch Nicht-Christen, da ist so die Idee, die Bibel ist ein zweigeteiltes Buch. Dass der Gott des Alten Testaments, der ist kriegerisch, der ist zornig, der ist rachsüchtig. Und der Gott des Neuen Testamentes, das ist Jesus und der ist lieb. Also ich karikiere bewusst. Es ist aber wirklich auch bei Christen so im Kopf drinnen. Das stimmt aber nicht. Wer aufmerksam das Alte Testament liest und mal diese Brille abnimmt und versucht, eine neutrale Brille aufzusetzen, der wird feststellen, das Alte Testament bezeugt, dass Jahwe barmherzig ist. Es gibt im Alten Testament die sogenannte Gnadenformel. 7-mal finden wir sie. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, treu und gütig. Das erste Mal lesen wir das in Genesis. Quatsch, nicht Genesis, Exodus. Ja, im Exodus. Mose hat die Steintafeln bekommen, kommt vom Berg runter und was erlebt er? Das Volk, das während seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gebaut hat und dieses Kalb anbetet. Und Mose ist wütend, zerdeppert diese Steintafeln und sagt, Gott, was hast du mir hier für ein Volk gegeben? Ich bin nur eine Weile weg und schon wenden sie sich von dir ab. Und was macht Gott? Gott sagt, Mose, komm noch mal rauf auf den Berg. Und dort hat Mose Gott erlebt. Gott ging an Mose vorbei und da sagt, erkennt Mose einen Teil wieder von Gott und sagt, Gott, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, gütig und treu. Und Gott schickt Mose ein weiteres Mal runter mit den Gesetzestafeln. So hören wir das 7-mal im Alten Testament, diese sogenannte Gnadenfolge, Formel. Was heißt denn nun Barmherzigkeit Gottes? In meiner Jungscherzeit vor 40 Jahren habe ich folgenden Satz gehört. Barmherzigkeit, das ist das, was du nicht bekommst, obwohl du es bekommen müsstest. Gnade ist das, was du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Barmherzigkeit kann man auch ganz anders noch sagen. Barmherzigkeit lindert die Folgen der Sünde. Ich stelle mir das dann so vor wie so eine kühle Hand auf einer Fieberwange. Ich habe nie Fieber, aber ich stelle es mir einfach schön vor, wenn du so eine heiße Wange so erhitzt bist und dann kommt so eine kühle Wange und das lindert dann. Barmherzigkeit lindert also die Folgen der Sünde und zwar für die gesamte Schöpfung, für alle Kreatur, für alle Tiere, alle Pflanzen, für die Umwelt und nicht zuletzt auch für den Menschen. Denn unter der Folge der Ursünde leidet die gesamte Kreatur. Paulus schreibt es im Römerbrief so schön, die Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf vollständige Wiederherstellung. Also das erleben wir noch, aber die Folgen werden gelindert, nur gelindert, nicht weggenommen. Gnade hingegen braucht nur der Mensch, denn der Mensch ist dafür zuständig, dass überhaupt die ganzen Folgen der Sünde für alle irgendwie spürbar sind. Durch sein Auftreten gegen Gott, durch seinen Ungehorsam. Also die Schöpfung, der Rest der Schöpfung bedarf der Gnade nicht, weil sie sich nicht gegen Gott aufgelehnt hat. Doch Barmherzigkeit, das braucht auch die Schöpfung. Ich will euch mal ein Beispiel geben, wo das sehr deutlich zu erkennen ist, dass die Folgen der Sünde abgemildert werden. Das finden wir im Genesis. Die zwei Brüder, Kain und Abel. Kain ist neidisch auf Abel und erschlägt ihn. Als Konsequenz sagt Gott, du wirst jetzt hier ruhelos umherstreifen und keine Heimat haben. Und was macht Kain? Er sagt, nee Herr, das ist zu schwer, das kann ich nicht ertragen. Und Gott sagt, gut, du kriegst ein Zeichen, dass dich niemand angreifen darf. Also Kain muss ein Teil der Folgen tragen, aber Gott sagt, nee, das ist wirklich zu schwer und ich lindere jetzt die Folgen deines Ungehorsams, deiner Sünde. Mir geht es manchmal so in meinem Leben, ich habe nun die eine oder andere Entscheidung getroffen, von der ich eigentlich im Vorfeld wusste, das war nicht gut, also ich bin durchaus ein sündiger Mensch, wie ihr alle auch. Und es gibt so manche Ungehorsamsentscheidungen, da trage ich heute nach 30 Jahren immer noch die Konsequenzen. Die sind schmerzhaft, die sind belastend, die sind einengend, die machen einfach keinen Spaß. Und wenn es so ein bisschen dicke kommt in meinem Leben und das irgendwie in allen Bereichen sich so anfühlt, dann sitze ich dann häufig recht mucksch da und denke, warum sind die Folgen meines Ungehorsams so unglaublich groß und so unglaublich spürbar, tatsächlich auch in echten Schmerzen. Und dort, wo ich so gehorsam war und Gott gefolgt bin und Das merke ich nicht so. Die Auswirkungen, die sind nicht so zu merken. Und dann kann ich mich so richtig gut selbst bemitleiden, dass ich denke, oh Gott, nimm doch mal diese Konsequenzen auch noch von mir weg und linder das doch mal und lass mich doch mal merken, die Auswirkungen meines Gehorsams besser merken. Doch die Frage ist das wirklich so, dass die Folgen des eigenen, des persönlichen Fehlverhaltens deutlich spürbarer, deutlich übermächtiger sind als die Folgen des Gehorsams? Sind die Folgen der Sünde so viel gravierender? Ich rede jetzt nur von dem eigenen kleinen Leben. Ich bin dann da mal irgendwann beigegangen, als ich mich mit dieser Predigt beschäftigt habe und habe nachgedacht und habe überlegt, ja, was wäre denn der Worst Case mit diesem, nach diesen ganzen Fehlentscheidungen, nach diesen ganzen Ungehorsamsschritten? Was hätte denn noch alles passieren können? Also, und bin dann dahin gekommen, dass ich denke, oh, also Gott hat auf diesem Misthaufen viele Rosen wachsen lassen und hat mich und meine Familie vor vielem bewahrt. Es heißt ja nicht, Barmherzigkeit nimmt die Folgen der Sünde. Barmherzigkeit lindert sie nur. Und für mich ist so, dass ich gesagt habe, gut, ich will diese Leier einfach mal unterbrechen und anfangen, ein neues Lied zu singen. Und dieses neue Lied dann einfach heißt, zu sagen, danke, dass das trotzdem alles noch so möglich ist, dass du mich da immer noch rausgeholt hast und dass du die Folgen meines Ungehorsams einfach linderst. Und das macht etwas mit mir, das macht etwas mit meiner Haltung, das mit meiner Einstellung. Und insgesamt fühle ich mich, obwohl die Situation immer noch die gleiche ist, dadurch wieder ein Stück geheilt und befreit. Und natürlich, ich höre jetzt schon die inneren Stimmen und vielleicht auch von außen, ja, aber guck doch mal, wie barmherzig ist denn der Hunger im Jemen, wie barmherzig ist es, dass Menschen auf dem Mittelmeer absaufen, wie barmherzig ist es, dass Menschen in der MAH um ihr Leben kämpfen, wie barmherzig ist es, dass Freunde von mir um das Leben ihres 4-jährigen Sohnes seit Wochen bangen, was ist daran barmherzig? Es ist immer wieder auch die Frage nach dem Leid. Ich bin überzeugt, darauf gibt es keine Antwort, denn die letzte Antwort liegt einfach nur bei Gott. Und die Erkenntnis hat Gott. Und wir tun gut daran, wenn wir das auch bei Gott lassen. Zurück von diesem Einschub. Es gibt noch eine weitere Definition von Barmherzigkeit oder Gottes Barmherzigkeit. Die Bibel hat verschiedene Ausdrücke dafür, ist ein bisschen bildreicher in dieser Sprache. Und im Alten Testament gibt es auch 2 oder 3 verschiedene Ausdrücke und ein Ausdruck ist Racham. Da bei uns steht Barmherzigkeit, im Hebräischen steht Racham. Und Racham, ich finde das so wunderschön, ist der Ursprung für das Wort Rechem. Und Rechem ist bei uns im Deutschen der Mutterleib. Ich finde es ein wunderschönes Bild, dass die Barmherzigkeit und Mutterleib zusammengehören. Denn Mutterleib, da wird ja eine ganz intime Beziehung auch beschrieben. So nah sind sich sonst keine zwei Menschen wie eine Mutter und ihr Ungeborenes. Das Ungeborene ist, gehen wir mal vom besten Fall aus, geschützt, wird versorgt, wird zärtlich schon geliebt, ist umgeben von der Mutter. Und das jetzt mal zu nehmen als ein Bild für die Barmherzigkeit Gottes, mich berührt das zutiefst, so nah mit Gott verbunden zu sein. Vor Gott derart umsorgt zu sein, so zärtlich geliebt, geschützt und versorgt, das macht was mit mir. Zu wissen, so eine enge Beziehung werde ich nirgendwo auf der Welt haben. Und hier in der Barmherzigkeit werde ich von Gott versorgt. Es ist an uns, ob wir uns da hineingeben. Ich erinnere euch mal kurz an Jesus und Nikodemus. Nikodemus fragt, wie kann ich denn wiedergeboren werden? Ich kann doch nicht in den Mutterleib zurückschlüpfen. Und Jesus sagt, geistliches Leben kann nur aus dem Geist geboren werden. Wir sind hier also auf einer geistlichen Ebene, wenn wir über die Barmherzigkeit Gottes nachdenken, wenn wir dem nachspüren wollen. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns da auch hineinbegeben in seine Barmherzigkeit, dass wir uns wirklich von der Barmherzigkeit Gottes umgeben lassen, schützen lassen, versorgen lassen. Und daraus entsteht dann eigene Barmherzigkeit. Und dann können wir das nämlich auch sein, barmherzig, so wie der erste Teil unserer Jahreslosung ja heißt. Aber erstmal sich hineingeben in Gottes Barmherzigkeit, dort sich auffüllen lassen und dann selber barmherzig sein, weil wir Gottes Barmherzigkeit erlebt haben. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich war so ein bisschen an manchen Stellen zumindest pragmatisch veranlagt und gedacht, gut, also ich soll jetzt barmherzig sein. Das ist ja erstmal so ein nebulöser Begriff. Das soll sich ja jetzt nun auch nach außen zeigen. Und habe das ganze Lukas-Evangelium gelesen. Deshalb Lukas, weil Lukas war Arzt und hat wunderbare Heilungsgeschichten. Also wir erfahren da viel von der tätigen Barmherzigkeit Jesu. Und ich habe das gemacht, was wahrscheinlich schon seit 2000 Jahren Menschen machen, und habe geguckt, gibt es vielleicht so ein Prinzip, wie Jesus barmherzig war, ne? So Punkte 1 bis 7 und dann bist du wirklich barmherzig. So hat Jesus das gemacht. Und ja, ich muss zugeben, was Theologen seit 2000 Jahren nicht gelungen ist, ist auch mir nicht gelungen. Es gibt kein Prinzip. Also du kannst die Bibel rauf und runter lesen. Es gibt kein Prinzip, es gibt kein Schema F, es gibt keinen Leitfaden für Barmherzigkeit. Denn Jesus hat immer situativ gehandelt. Er hat immer auf den einzelnen Menschen, auf die einzelne Situation an dem Ort zu der Zeit genau richtig reagiert. Was mir aber aufgefallen ist, man findet tatsächlich immer so ein Zusammenspiel von Herz, Hirn und Hand. Das steht nicht so, wie wir es gerne hätten, als ein Leitfaden. Aber wenn ihr es aufmerksam lest, diese Heilungsgeschichten oder Wundergeschichten, es ist immer Jesu Herz dabei, es ist immer sein Verstand, sein Hirn dabei und es ist dann immer auch die Hand, das Tun dabei. Das Herz. Matthäus 9, da gibt es einen wunderschönen Bericht, da steht es dann auch, bei uns steht da, er wurde von tiefem Mitgefühl bewegt. Das hört sich wunderbar an. Das griechische Wort kann man noch anders übersetzen, das heißt dann, es wurden ihm die Eingeweide umgedreht. Also das ist schon echt schmerzhaft. Also Jesus hat eine Not gesehen und in ihm passierte, in ihm drin, die Eingeweide wurden ihm umgedreht. Das Herz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Herz ist Sitz der Emotionen, aber auch der Sitz des Lebens. Heißt, Jesus wurde ganz tief, sein Leben wurde von dem Elend, von dem Leid seines Gegenübers berührt. Und das kennt ihr sicherlich auch, dass da eine Not ist, da ist ein Elend, ein Leid und es dreht euch schier das Herz um. Angesichts des weltweiten Leides mag das manchmal so sein, dass man denkt, ich kann eh nichts tun, was soll ich denn tun? Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich lasse das nicht an mich ran, ich halte das nicht aus, diesen Schmerz, dieses Mitleid. Nur dann erkaltet unser Herz auf Dauer. Und wir werden langfristig bitter und zynisch. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich lasse diesen Schmerz, dieses Mitleid, dieses tiefe Mitgefühl an mich heran und gehe davon aus, dass der Tropfen auf den heißen Stein, den ich tun kann, zumindest in Kombination mit den vielen anderen Tropfen auf heiße Steine meiner Mitmenschen, irgendwann den Stein aushöhlen. Wir sagen, das Kleine bringt auch etwas. Das ist schwierig, aber ich bin ganz stark dafür, dass wir unser Herz nicht verhärten lassen sollten. Nun habe ich gesagt, Jesus hat auch immer sein Hirn genutzt. Also es steht in meiner Bibel zumindest, steht nicht drin, Jesus setzte sich hin, dachte nach und fand dann seinen Plan. Aber es fällt auf, dass er immer überlegt gehandelt hat. Er hat nie so irgendwie aus einem Aktionismus gehandelt. Es ist immer wohl überlegt. Und was mir seit einem Jahr besonders auffällt, ist, eine Frage, die häufiger vorkommt. Also entweder fragt er, was willst du, dass ich dir tue? Und ich denke, Jesus, der Mann ist blind. Was sollst du wohl tun? Ne? Also, oder bei dem Kranken am Teich Bethesda, da ist noch eine ganz andere Frage. So ein bisschen lapidar übersetzt, was hast du? Was ist deine Not? Und ich denke, Jesus, der ist gelähmt, was ist wohl seine Not? Wisst ihr, was dieser Mann antwortet? Er sagt nicht, ich kann nicht laufen. In dem Ganzen, was er antwortet, kommt heraus, er beklagt seine Einsamkeit. Er beklagt nicht in erster Linie, dass er nicht laufen kann. Das wird auch erwähnt, ja. Aber die ganz große Not hinter dieser Lähmung ist seine Einsamkeit. Und weil er einsam ist, kommt er nicht zu diesem Wasser dahin. Also es gibt noch eine Not hinter der Not. Ich habe den Eindruck, Jesus möchte von uns, die wir ja alle bedürftig sind, dass wir uns mit unserer eigenen Not auseinandersetzen. Und dass wir dann auch konkret erstmal auch zu ihm hingehen und sagen, Jesus, ich brauche Hilfe und ich kann das nicht mehr und ich bin auf dich angewiesen und ich brauche diese Hilfe. Und ganz oft, zumindest geht es mir so, stelle ich fest, es gibt in vielen Bereichen meines Lebens immer noch eine Not hinter der Not. Und ich erfahre, dass Jesus oftmals erstmal die Not hinter der Not angeht, bevor er dann das Vordergründige in Angriff nimmt. Was heißt das im Umkehrschluss für mich, wenn ich barmherzig sein soll? Dass ich meinem Gegenüber nicht meine Vorstellung aufdrücke. Das nächstenliebe Gebot aus 3. Mose 19 kann man auch übersetzen mit, du sollst deinen Nächsten lieben wie du. Das heißt, ich soll meinem Nächsten ein Leben ermöglichen, das er leben kann, denn er hat das Recht zu leben, wie ich. Aber nicht in dem Sinne, dass er so leben muss wie ich, sondern einfach nur, er hat das Recht zu leben, er hat Recht auf ein Leben genau wie ich und dazu darf ich ihm verhelfen. Aber nicht, dass ich ihm das aufdrücke. Da kommen wir immer wieder in ein Dilemma, denn also zumindest ich weiß bei den Nöten meiner Gegenüber genau, was zu tun und zu lassen ist. Also das Leben der anderen kann ich sehr gut leben, nur mein eigenes Leben nicht, aber das ist ein anderes Thema. Es verbietet sich nach meiner Einstellung oder Überzeugung, wenn jemand eine Not hat, ihn erziehen zu wollen. Ich weiß, das ist ein starkes Stück Brot und oftmals geht es auch nicht. Und ich werde auch nicht einen Verletzten fragen, was soll ich dir denn tun? Dem werde ich natürlich helfen. Aber es gibt andere Leidenssituationen, ich sage mal, die chronisch sind. Und es ist für mich als Helfer oder Helfer dann ein Gebot, dass ich seinen Wunsch, ihren Wunsch, respektiere. Das ist hart. Das ist richtig hart. Ein Beispiel aus meinem Erstberufsleben. Ich war in der Notfallaufnahme. Die meisten unserer Patienten hatten mit Kumpel Gorbatschow zu tun, also Alkoholiker. Und immer wieder kam die Polizei, brachte jemanden stark alkoholisiert. Es war nicht immer ganz friedlich. Wir legten diese Menschen ins Bett, wir nüchterten sie aus, sie kriegten eine Mahlzeit und wenn wir dann uns umdrehten, schwuppdiwupp, waren diese Menschen weg. Und du wusstest, oh, nächste Woche steht er wieder da oder sie. Also in der Überzahl waren es tatsächlich Männer, aber auch Frauen. Und das ist so unbefriedigend. Es ist unbefriedigend, weil wir wussten ja, die Person kommt, sie wird bei uns ausgenüchtert, dann bleibt sie stationär, macht einen körperlichen Entzug, dann gehen sie in die Psychiatrie, machen dort dann den psychischen Entzug und dann gehen sie zurück in eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung und sind berufstätig und führen ein Leben so, wie wir es uns für sie vorstellen. In ihrer ganzen Sucht und in dieser ganzen Krankheit haben sie sich ganz oft dagegen entschieden und sind gegangen. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter, weil du denkst, da wird ein Leben vergeudet. Was können wir machen? Das ist natürlich ein Extremfall. Immer wieder nur die Hilfe anbieten und hoffen und beten. Manchmal nach Jahren geschieht es dann doch, dass auch solche Fälle, solche Menschen ihren Weg dann doch noch finden. Und das ist auch in weniger krassen Augenblicken so. Ich begleite zwei Freundinnen seit Jahren, die wissen genau, was sie tun müssen, um ihre psychische Situation zu verändern. Wir haben da Stunden drüber geredet. Und sie haben sich entschieden, ich mache es anders. Und ich denke, nein, ich sage nicht, was ich denke. Ich habe mich aber entschieden, habe gesagt, gut, es ist dein Leben, du weißt, was ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich stehe zu dir, auch wenn ich das, was du tust, nicht wirklich nachvollziehen und auch nicht gutheißen kann. Also, es ist auch an uns zu überlegen, was für eine Hilfe braucht der Mensch, beziehungsweise unser Gegenüber zu fragen, was brauchst du wirklich? Und was hat Jesus noch gemacht? Jesus hat tatsächlich sich immer zurückgezogen, wir wissen das. Er ist zurückgegangen in die Einsamkeit, um Gott zu fragen. Gott, was soll ich tun? Was soll ich in dieser konkreten Situation tun? Er kannte seinen großen Auftrag. Den hat er uns verraten in Lukas 4. Und obwohl er wusste, was sein großer Auftrag ist, ist Jesus immer wieder hingegangen, hat gesagt, Gott, was soll ich jetzt? Was soll ich hier und heute an diesem Ort tun? Was willst du, dass ich tue, Gott? Er hat gesagt, ich kann nichts von mir aus tun. Er hat sich also Gott untergeordnet und immer konkret gefragt. Und eine Situation aus dem Lukas-Evangelium, hat er sich zurückgezogen. Und die Jünger kommen und sagen, Meister, da unten warten Menschenmassen. Und anstatt, dass Jesus sagt, ja, wow, ich komme und ich heile sie alle, ich kann es ja, steht er auf und sagt, wir gehen woanders hin. Das heißt, Jesus hatte auch den Mut zu sagen, nein, hier jetzt nicht, weil das nicht mein Auftrag ist. Das ist schockierend. Das ist absolut schockierend, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt zu den anderen. Aber er hat das nicht gemacht, weil er keinen Bock hatte, sondern weil Gott zu ihm gesagt hat, du gehst jetzt woanders hin. Und diesen Mut, den wünsche ich mir für mich und mein Leben, den wünsche ich euch und uns allen und uns als Gemeinde, dass wir hingehen und sagen, Gott, was ist konkret dran? Und dann, wenn es sein muss, leider auch mal, also dann einfach auch mal Nein zu sagen und sagen, da muss das jemand anders machen. Ist ein hartes Stück Brot. Und eine Sache passiert noch in unserem Kopf, aber das bei Jesus nicht passiert. Da sitzen so kleine Lügenmonster in unserem Hirn. Und diese Lügenmonster, die erzählen, ich bin zu schwach, ich kann nichts, ich bin zu krank, ich bin zu alt, ich bin zu arm, ich habe keine Talente. Und so hören wir immer wieder, wofür wir zu sind und deshalb nicht helfen können. Und wir sind überzeugt davon, dass vielleicht alle anderen helfen können, aber wir nicht, weil wir zu klein, zu schwach, zu unwirksam sind. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Ich erlebe es leider in meiner Gemeinde, dass wir da so eine Fraktion der immer Bedürftigen haben und eine Fraktion der immer Helfenden haben. Das ist schwierig, weil wir dann nämlich ein Machtgefälle haben. Das kennt ihr vielleicht, ne? Ich kenne so einige Familien, also ich helfe dir gerne, aber dann musst du bitte auch, ne? Und so weiter. Und das ist falsch. Es gibt dieses Machtgefälle eigentlich nicht. Nur in einer Gemeinschaft, wo vermeintlich Starke und vermeintlich Schwache sich gegenseitig helfen, können gute Beziehungen sein. Natürlich, wenn ich 85 bin und nicht mehr weit laufen kann, dann werde ich auch nicht meinem Nachbarn sagen, ich schneide mal deinen Apfelbaum. Natürlich nicht. Und dennoch können auch die 85 oder anderweitig vermeintlich Schwächeren immer auch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft eine große Hilfe sein. Das ist nämlich dieser Ausspruch von Paulus um Korinther: Gottes, ich bin schwach, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Gott zu ihm. Das heißt, wir erkennen an, dass wir das und das können und das können wir nicht. Aber das, was wir können, das tun wir. Und den ganzen anderen Rest, den tut Gott. Und so kann jeder von uns barmherzig sein. Ich wünsche mir das so sehr, dass das in unsere Köpfe reingeht, dass alle von uns in irgendeiner Form bedürftig sind und Unterstützung brauchen. Und genauso alle auch Unterstützung geben können. Und dann hatte ich ja anfangs gesagt, dass ich bei Jesus immer so dieses Zusammenwirken von Herz, Hirn und Hand sehe. Ja, zur Hand, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Da kann ich einfach nur so sagen, nutzt das Herz und euer Hirn und bleibt da nicht stehen, nehmt eure Hand und macht einfach und seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist barmherzig. Amen.